Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei unserem wöchentlichen Podcast. Immer mehr Menschen ärgern sich über den Gesundheitsbetrieb. Zu lange Wartezeiten, zu wenig Zeit für Patientinnen und Patienten, zu viel Bürokratie. Gleichzeitig entwickelt sich die moderne Chirurgie rasant weiter. Mit Robotern, mit hochpräzisen Instrumenten und mit Operationsmethoden, die vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wären. Ja, und genau über dieses Spannungsfeld wollen wir heute sprechen. Mein heutiger Gast kennt beide Seiten. Die Sorgen also der Menschen, genauso wie die Möglichkeiten der Spitzenmedizin. Sein Name? Professor Johann Bratschke. Er ist einer der renommiertesten Chirurgen im deutschsprachigen Raum. Er leitet an der renommierten Charité in Berlin gleich zwei große chirurgische Kliniken und zählt auch zu den erfahrensten Experten für minimalinvasive und robotisch assistierte Eingriffe an Leber- und Bauchspeicheldrüse. Und das ist interessant, er kennt auch unsere Region gut. Denn bevor er nach Berlin ging, war Professor Bratschke an der Universitätsklinik Innsbruck tätig. Und damit im engen Austausch mit Südtiroler Ärztinnen und Ärzten und natürlich auch mit vielen Patienten. Und kürzlich war er hier zu Gast in Bozen auf Einladung von Nierene, also dem Südtiroler Nierenkrankenverein. Und ich habe mit ihm für diesen Podcast gesprochen, was denn einen guten Chirurgen ausmacht und was moderne Medizin leisten muss, um das Vertrauen der Patientinnen und Patienten zurückzugewinnen. Herr Professor Bratschke, Sie leiten zwei der renommiertesten chirurgischen Kliniken an der Charité. Wenn Sie so auf Ihren Alltag blicken, wie viel davon ist noch Medizin und wie viel ist inzwischen Administration, Dokumentation?
Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt ist natürlich bei mir die Sondersituation, ich bin Chirurg. Und ein Chirurg lebt schon von der ärztlichen Praxis. Um auf die Frage zurückzukommen, ich operiere jeden Tag, ich sehe auch jeden Tag Patienten, aber natürlich sind 30-40% meiner Arbeitszeit, und da dürfen Sie nicht von einem 8-Stunden-Tag ausgehen, sind natürlich Administration. Das sind viele Prozesse, die man entscheiden muss, Personalführung und all diese Dinge.
Sie haben es angesprochen, Sie operieren noch jeden Tag. Sie sehen sich also nach wie vor in erster Linie vor allem als Chirurg.
Absolut. Also ich denke, wenn man in einer Leitungsposition als Arzt ist, sollte man sich auch primär als Arzt sehen. Sonst hätte man vielleicht was anderes studieren sollen, Wirtschaft oder Ähnliches. Aber natürlich sind diese Abteilungen, müssen auch ökonomisch geführt werden, Personalführung. Man muss eine Kompetenz in diesen Bereichen mitbringen, aber man ist primär Arzt.
Aber in Ihrer Position sind Sie doch sicher mittlerweile auch Personalstratege, Krisenmanager, Personalentwickler?
Absolut. Also bei mir arbeiten an die 50 Chirurginnen und Chirurgen und die Pflege ist unabhängig von uns, aber wir arbeiten natürlich auch mit den Kolleginnen und Kollegen von der Pflege eng zusammen. Und da gibt es natürlich immer Personalfragen, ob es Personalentwicklung ist. Wir führen jedes Jahr Personalgespräche, ob es Kleinigkeiten sind, die anfallen, das falsche Zimmer mit dem Kollegen, kann ich nicht mit der Kollegin. Es gibt immer kleine Konflikte. Und natürlich ist es auch die Aufgabe eines Abteilungsleiters, nicht bei jedem Konflikt sozusagen zu helfen, aber doch schon bei den substanziellen Konflikten.
Wie erkennt man eigentlich, ob jemand wirklich für die Chirurgie gemacht ist? Also gibt es so Eigenschaften, die man ganz einfach nicht lernen kann, die man mitbringen muss in diesem Beruf?
Das ist eine sehr interessante Frage. Was macht einen guten Chirurgen aus und Chirurgin aus? Und ich stelle diese Frage auch immer bei den Einstellungsgesprächen. Meines Erachtens macht einen guten Chirurgen und Chirurgin aus, natürlich braucht man ein breites Wissen, man muss aber Verantwortung übernehmen können. Man muss Verantwortung übernehmen können, man muss zu dem stehen, was man tut, und man muss seine Patienten mögen. Man muss wirklich Menschen mögen und man muss Empathie haben. Und das impliziert auch natürlich, dass man die Patienten jetzt nicht von oben herab behandelt, sondern mit ihnen spricht, ihnen Dinge erklärt. Was wir als Chirurgen machen, ist eine potenzielle Körperverletzung. Und sie geben mir die Einwilligung dazu, dass ich das durchführe. Aber sie müssen verstehen, was mit ihnen, was mit ihrem Körper passiert, was das Ziel ist. Und all diese Dinge machen einen guten Ärztin, einen guten Arzt aus. Es sind also viele Eigenschaften. Und woran merke ich, dass das jemand nicht hat? Man merkt es im Umgang mit dem Patienten, Man merkt es an der Übernahme der Verantwortung. Und ganz zum Schluss, das ist wichtig, aber für viele ist es im Vordergrund, sind es manuelle Tätigkeiten, manuelle Fähigkeiten. Wie gehe ich als Chirurg an eine Operation ran? Aber auch das ist viel Durchdenken einer Operation, Strategie, Lösungen zu haben, schon auch schnell entscheiden können, sich auf ein Team verlassen, aber auch das Team mitnehmen können und führen können. Sie sehen schon, es sind viele Eigenschaften, die ineinandergreifen, die eine gute Ärztin und Arzt ausmachen. Und es ist nicht nur das, was wir häufig im Vordergrund stellen, die manuelle Fähigkeit bei einem Chirurgen.
Sie arbeiten ja an der Charité mit Fachärztinnen und Fachärzten aus verschiedensten Ländern zusammen, aus Afghanistan, aus Syrien und vielen anderen Kulturkreisen. Wie gelingt denn die Zusammenarbeit im Alltag in einer solchen Höchstleistungsmedizin, Hochleistungsmedizin, wo Sie merken, dass auch Integration an gewisse Grenzen stößt?
Die Leute, die an der Charité arbeiten und auch dort sich bewerben, die haben schon, um es englisch zu sagen, ein relativ ähnliches Mindset. Die wollen was erreichen, die wollen Spitzenmedizin machen und das ist der gemeinsame Nenner. Diese Kolleginnen und Kollegen sind eigentlich hervorragend ausgebildet, haben Interesse an der Forschung, sind in den meisten Fällen mehrsprachig und man muss auch wissen, wir haben natürlich auch bei den Patienten alle Kulturkreise auch an der Charité. Berlin ist eine multikulturelle Stadt. Und da ist es natürlich schon fein, wenn wir auch entsprechend die Kolleginnen und Kollegen da haben, die auch zum Beispiel in der Muttersprache mit den Patienten auch kommunizieren dann.
Die Charité, die hat ja einen fast mythischen Klang, eine Weltklinik. Also sie war schon vielfach Schauplatz verschiedenster Fernsehserien, Also Serienkulisse auch. Ein medizinisches Aushängeschild natürlich. Was davon ist Legende und was ist tatsächlich anders an der Charité in Berlin als an anderen Häusern, als an anderen Kliniken?
Legende ist immer Geschichte und ich denke, was die Charité auszeichnet und wie es zu dieser Legende kam, ist diese lange Geschichte der Spitzenmedizin dort, auch der Personen, die dort agiert haben, ob das Virchow ist, nur um ein Beispiel zu nehmen. Dort wurde natürlich immer Medizingeschichte geschrieben und wird noch weiter Medizingeschichte geschrieben. Das Besondere an der Charité ist auch diese intensive Verzahnung und Zusammenarbeit zwischen Forschung und der Klinik, die extrem attraktiv ist, auch für klinisch tätige Ärzte, die dort eben Spitzenmedizin erreichen können und damit auch die Grenzen in der Medizin zum Wohle der Patienten verschieben können. Und das ist, glaube ich, das, was die Mythos Charité ausmacht. Das sind viele Neuerungen, viele Innovationen sind aus diesem Haus gekommen. Davon leben wir. Es ist aber auch eine Verpflichtung für uns, das weiter am Leben zu erhalten und auch in die Zukunft zu bringen. Das ist alles kein Selbstläufer, das ist auch Arbeit. Und da sind wir uns an der Charité, glaube ich, alle sehr bewusst, dass man dort sich anstrengen muss und dass man auch seinem Ruf gerecht werden muss.
Also diesem internationalen, diesen hervorragenden Ruf gerecht werden muss. Und dabei sind wir auch schon beim Thema Verantwortung. Wie viel Druck spüren Sie eigentlich persönlich, wenn Sie wissen, dass eine Entscheidung über Leben und Tod entscheidet?
Tja, das ist jetzt sehr, sehr reduziert, diese Frage. Die Entscheidung über Leben und Tod ist ja nie eine Sekundenentscheidung. Diese Entscheidung im OP, was wir häufig im Fernsehen sehen, jetzt musst du entscheiden und jetzt rettest du den Patienten, das ist ja, kommt vielleicht im Chirurgenleben maximal ein bis zweimal vor. Die Entscheidung ist meistens eine Akkumulation von vielen Entscheidungen, die dann zu einem Ergebnis führen. Und deswegen, man muss jede Entscheidung, sei sie noch so klein, die Patienten betrifft, die Klinik betrifft, die Mitarbeiter betrifft, immer hinterfragen. Weil eine Komplikation zum Beispiel, die nicht mehr beherrschbar ist, die potenziell für den Patienten tödlich ist, ist eigentlich in den allerseltensten Fällen ein Unfall, eine Komplikation, sondern es ist eine Akkumulation von vielen kleinen Fehlern, die dann irgendwann mal zu einem Ergebnis führen, das Sie als Arzt nicht mehr kontrollieren können und das den Patienten auch dann wirklich umbringen kann, schlichtweg.
Aber gibt es in Ihrer Vita als Chirurg Entscheidungen, die Ihnen bis heute nachgehen?
Natürlich, ich glaube, jeder Chirurg, der große Chirurgie gemacht hat, kennt Patienten, wo er sich gedacht hat, hätte ich das nur nicht gemacht, hätte ich nicht operiert, hätte vielleicht der Patient noch 2-3 Jahre gehabt. die Komplikation, er ist an dieser Komplikation verstorben. Ich habe ihm potenziell Lebenszeit, man muss es sagen, gestohlen. Das sind natürlich lauter Dinge, die wir als Chirurgen schon mit uns mittragen. Es wird immer so gesagt, ja, ihr habt ja so Erfolgserlebnisse. Ja, die haben wir natürlich. Wir helfen vielen Patienten, aber das steht natürlich im Vergleich zu den Patienten, wo sie nicht helfen konnten oder wo durch ihre Verantwortlichkeit Dinge passiert sind, die den Patienten geschädigt haben. Das steht in keiner Relation. Sie erinnern sich häufig nur an die negativen Ereignisse und die positiven Ereignisse denken sich, puh, gut gegangen, super, freut mich. Nächste.
Aber wie gehen Sie persönlich damit um, wenn Sie dann abends nach Hause gehen, eine OP ist nicht gut verlaufen, Sie machen sich selbst diese Gedanken, ich hätte vielleicht doch nicht operieren sollen. Wie gehen Sie damit um?
Das ist schwierig. Also ich habe eine sehr hohe Resilienz. Das ist teilweise antrainiert, teilweise ist es auch vorhanden. Ich komme aus dem Extremsport, ich bin früher sehr viel geklettert. Unter anderem hier in Dolomiten. Ich bin viele Touren hier auch solo gegangen, wo ich schon die Entscheidungen, da ging es ja um mein Leben, auch schon überlegen musste und auch entsprechend auch verantworten musste. Ähnlich sehe ich es beim Patienten. Ich frage mich immer, wie ist es, wenn ich in der Situation wäre, würde ich das Gleiche machen? Wie würde ich es bei meiner Frau machen? Wie würde ich es bei meiner Mutter machen? Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn sie schlampig geworden sind und danach feststellen müssen, da hast du jetzt einfach nicht aufgepasst. Das ist etwas, was man sich schwer verzeihen kann. Ich möchte es nicht ausschließen, aber häufig ist es so, dass dann in der Reflexion man sagt, okay, was hätte ich besser machen können? Und wenn man dann nicht substanzielle Dinge findet, dann muss man irgendwann auch den Schluss machen und sagen, oh, gut, das ist jetzt so passiert und ich muss weitermachen. Ich kann ja jetzt nicht in die innere Immigration gehen und mich psychisch brechen lassen, sonst bin ich ein ganz schlechter Arzt. Also ich brauche eine Resilienz.
Aber können Sie sich selbst verzeihen?
Das ist eine sehr persönliche Frage. Mal so, mal so.
Ja. Sie haben sich ja auch auf die Transplantationschirurgie spezialisiert. Sie traten 2009 die Nachfolge von Professor Margreiter an der Medizinischen Universität in Innsbruck an. Zunächst einmal, kennen Sie den aktuellen Fall, der ganz Italien im Moment beschäftigt, den Fall des 2-jährigen Domenico, der nach einer Herzplantation verstorben ist, da es beim Transport dieses Spenderherzens zu Problemen kam, beziehungsweise das Spenderherz nicht regelkonform geliefert, transportiert wurde?
Der Fall ist mir bekannt, der war ja, also zumindest in der deutschen Presse, war der durchaus prominent auch in den Zeitungen. Also ich habe das Pressewissen, sagen wir mal so.
Wie würden Sie an der Charité mit diesem Fall umgehen?
Der Fall hat ja mehrere Ebenen. Also im Prinzip, was Fakt ist, ist einfach, dass zur Konservierung, zur Kühlung dieses Herzens das falsche Eis genommen wurde. Es ist ja eigentlich gar kein Eis, das ist nicht flüssiger, aber halt gefrorener Stickstoff. Also dieses Dry Ice versus Crushed Ice.
Trockeneis, ja.
Trockeneis, genau. Und das ist eigentlich das menschliche Versagen. Wie es zu diesem menschlichen Versagen kam, ist wahrscheinlich jetzt auch laufende Untersuchungen. Das wird sicherlich ein juristisches Nachspiel haben. Was man allerdings schon sagen muss, die Letztverantwortung hat derjenige, der transplantiert. Das ist ein eisernes Gesetz. Wenn ich ein Organ akzeptiere, einbaue, dann bin ich für diesen Patienten verantwortlich. Also die Letztverantwortung hat der Chirurg.
Sie haben es angesprochen, dieser Fall ging auch in Deutschland durch die Medien. Welche Auswirkungen wird denn nun dieser Fall haben? Denn wir wissen, in Deutschland ist ja die Bereitschaft zur Organspende deutlich geringer als in vielen anderen europäischen Staaten.
Ich hoffe, dass das keine Auswirkungen hat. Die Spenderaten in Deutschland sind jetzt eh nicht weltmeisterlich hoch. Wir sind eher im europäischen Vergleich so im letzten Drittel angesiedelt. Und natürlich jede Organspende, die nicht verwirklicht werden kann, da sterben Menschen. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Fall, ich glaube, der wird allgemein als menschliches Versagen eben auch interpretiert und nicht als Systemfehler, das wäre deutlich schlimmer, dass das substanzielle Auswirkungen hat. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe es.
Aber worauf führen Sie zurück, dass die Bereitschaft zur Organspende in Deutschland geringer ist als in anderen europäischen Ländern? Hängt das damit zusammen, dass es in der Vergangenheit vielleicht auch Tricksereien bei der Organvergabe gab?
Es gab diesen Organvergabeskandal, ist jetzt wirklich schon über 10 Jahre her, 2012. Das war verheerend für die Patienten, das war verheerend für die Spenderate. Von den Spenderaten haben wir uns da in Deutschland seitdem nicht mehr erholt. Und das ist eigentlich der Hauptauslöser gewesen.
Sie treiben ja seit dem Jahr 2018 bereits Robotik und KI, künstliche Intelligenz, an der Charité voran, führen seitdem robotische assistierte Tumoroperationen durch. Aus Ihrer Sicht eine Befreiung für die Medizin?
Befreiung ist jetzt ein großes Wort, aber ein substanzieller Fortschritt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine disruptive Technologie ist, aber es ist für die minimalinvasiven Operationen, jetzt nicht nur die onkologischen, ist es ein großer Schritt in die Zukunft. Und was man nicht vernachlässigen darf, die klassische laparoskopische Chirurgie ist technisch deutlich schwieriger als die robotische Chirurgie. Das heißt, viel mehr Ärzte werden in der Zukunft in der Lage sein, minimalinvasiv zu operieren. Und letztendlich, wer davon profitiert, sind unsere Patienten.
Wird der Arzt, die Ärztin in Zukunft also von einem Roboter ersetzt werden, vor allem in der Chirurgie? Also ist das absolute Zukunftsmusik oder würden Sie sagen, das funktioniert, das würde tatsächlich funktionieren?
Das ist sehr weit in die Zukunft gedacht. Ich werde es sicher nicht mehr erleben, dass autonomes Operieren Standard wird. Bei Ihnen weiß ich es nicht, Sie sind deutlich jünger. Ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber wenn Sie ein anderes Beispiel nehmen, wie weit sind wir vom Autonomie beim Autofahren weg? Wie weit sind wir davon weg, dass zum Beispiel ein Auto in der Rush-Hour mit vielen Baustellen autonom, unfallfrei durch Bozen durchkommt? Dann haben Sie die Frage ein bisschen beantwortet. Und in der Chirurgie ist es ja noch viel komplexer. Der Mensch bewegt sich, weil er atmet. Wir verändern permanent die Landkarte sozusagen, weil wir ja operieren dran. Das ist nicht wie beim Auto ein festes Straßennetz, das ich einmal eingelesen habe. Das wird permanent verändert. Sie sehen, das sind deutlich höhere Herausforderungen, um zum autonomen Operieren zu kommen. Also so salopp gesagt, in den nächsten 50 Jahren könnte schwierig werden.
Aber wenn Sie jetzt, wenn Sie uns vielleicht einen kurzen Einblick in die KI an der Charité geben, also wo wird die KI im Operationssaal bereits eingesetzt?
KI ist überall da, fast unschlagbar, wo es um Mustererkennungen geht. Zum Beispiel in der Pathologie, wo Sie im Prinzip Muster erkennen müssen, Zelltypen, Radiologie, Bilder, wo Sie einen Tumor erkennen. Dort ist die KI wirklich extrem gut. Wo die KI schlecht ist, oder was heißt nicht schlecht, wo sie noch nicht suffizient ist, es sind Dinge, wo zu viele Entscheidungsäste sind. KI ist ja nichts anderes, als dass wir ein System Algorithmen an die Hand geben. Zum Beispiel, damit ein Tumor in der Lunge erkannt wird, sind Hunderttausende von Bildern eingelesen worden. Damit entsteht dann natürlich eine Bibliothek, auf die die KI zurückgreifen kann. In der Chirurgie zum Beispiel ändert sich das ja permanent. Natürlich hat man da auch Standards, aber wir haben Variationen im Körper, all diese Dinge. Deswegen, wenn Sie mich fragen, wo wird es das Erste sein? Pathologie, Radiologie, Labormedizin, all diese Dinge, die extrem standardisiert sind.
Wenn wir jetzt wieder auf die Roboter zu sprechen kommen, beziehungsweise auch auf die Automatisierung, wie sieht es dort mit den Pflegeberufen aus?
Für die Pflegeberufe ändert sich gar nicht so viel, weil es ist, wenn wir operieren, es ist ja immer noch ein
Chirurg. Also der Pflegeroboter, der wird
der
nicht so schnell kommen.
Jetzt, der Service-Roboter. Tja, das kann schon sein, dass da die Erfolge schneller sind. Also zum Essen austeilen und diese Dinge kann man durchaus Roboter nehmen. Ich glaube, es ist eine große Erleichterung, auch wenn man telekinetische Systeme hat, mit denen man zum Beispiel Patienten bewegen kann, heben kann. Das ist auch für die Pflege natürlich eine Entlastung. Rückenschmerzen, diese Dinge sind ja viele, viele Tätigkeiten, die auch körperlich belastend sind. Also da, glaube ich, werden wir relativ schnell Fortschritte sehen.
Herr Professor Braske, wenn Sie auf die Medizin insgesamt blicken, welches Bild hat denn die Gesellschaft heute vom Arztberuf? Ist der Arzt, die Ärztin noch diese Vertrauensfigur, die sie einmal war, oder hat sich dieses Verhältnis gewandelt?
Ich glaube, das ist sehr individuell. Im Idealfall, ich habe schon gesagt, Ärzte sollten Menschen mögen und die Menschen sollten das auch merken, dass der Arzt, dass er ihnen Gutes möchte, dass er ihnen helfen möchte. Und wenn man das transportieren kann, dann glaube ich, ist ein sehr enges Vertrauensverhältnis da. Ich sage mal, diese Götter in Weiß, das ist obsolet. Das war ja auch nie wirklich ein guter Ansatz. Das war dieses hierarchische Denken. Das hat eigentlich in der Arzt-Patienten-Beziehung nichts verloren. Ich hoffe, dass wir es weiter, trotz Arbeitsverdichtung und all diesen Dingen, dass wir es auch in der Zukunft, dass es uns gelingen wird, ein vernünftiges und vertrauensvolles Verhältnis unseren Patienten aufzubauen.
Aber Sie würden sagen, der Arztberuf hat an Vertrauen verloren in der Bevölkerung?
Vertrauen verloren. Ich glaube, die Bevölkerung traut uns immer noch zu, dass wir gute Medizin machen können. Sie wissen, dass wir wenig Zeit haben. Sie wissen, dass wir manchmal nicht die richtigen Ansprechpartner sind für alle ihre Belange. Ich glaube, sie trauen uns exzellente Medizin zu, aber sie wissen, dass wir teilweise zu viele Aufgaben haben.
Und hier sind wir beim Thema Work-Life-Balance. Wie sieht die bei Ihnen aus?
Also,
Sie haben angesprochen, also Sie waren ein begeisterter Kletterer, haben auch hier in den Dolomiten geklettert.
Ich bin es immer noch und ich war erst vor 2 Wochen hier zum Skitouren gehen mit meiner Frau. Also das ist die Life Balance, also es ist Sport und den kann man auch ein bisschen später am Abend machen.
Sie waren ja für viele Jahre an der Medizinischen Universität Innsbruck tätig, also das ist hier die Heimklinik vieler Südtirolerinnen und Südtiroler. Was haben Sie denn aus dieser Zeit mitgenommen, sowohl im Guten als auch im Schlechten?
Also im Guten habe ich mitgenommen, dass die Tiroler und Südtiroler Patienten extrem dankbar sind. Also wenn ich mich da immer erinnere, wie viel Rotwein und ähnliche Dinge dort angeliefert wurden und ich immer noch Karten von Südtirolern Patienten bekomme, die sich bedanken und die einen wirklich nicht vergessen, das ist schon bemerkenswert. Also das ist schon eine Herzlichkeit und eine menschliche Zuwendung, die auch Ärzten gut tut. Es war in Innsbruck einfach, kann auch sagen, wir Innsbrucker, wir haben uns für Südtirol zuständig gefühlt. Das war für uns jetzt nicht Ausland oder sonstige Dinge, sondern Innsbruck ist einfach die Heimatuniversität auch für die Südtiroler gewesen. Und so haben wir auch sozusagen agiert und so war auch unser Selbstverständnis.
Sehr schön, sehr schön. Abschließend, was wünschen Sie sich für die Medizin der Zukunft? Für sich persönlich, aber auch für uns als Gesellschaft?
Ich wünsche für die Medizin der Zukunft, dass wir genügend Kolleginnen und Kollegen haben, die diesen wunderschönen Beruf ergreifen, dass unsere Gesellschaft diesen Arztberuf nicht unattraktiv macht. Das wünsche ich mir dafür und ich wünsche mir auch für die Zukunft einfach teilweise mehr Zeit, um auf die Patienten individueller eingehen zu können. Es ist leider teilweise auch ein Zeitproblem.
Herr Professor Paschke, ich bedanke mich vielmals für das Gespräch und für Ihren Einblick in die Charité und in Ihre ganz persönliche Arbeit.
Ja, gerne. War mir eine Freude.
Dankeschön. Nach diesem Gespräch mit Professor Johann Bratschke blicken wir jetzt, wie in jeder Ausgabe dieses Podcasts, auf die aktuelle FF. Worüber berichten wir diese Woche? Ein Land, eine Stimme, so lautet der Titel. Es geht, wie Sie vielleicht vermuten können, um das Medienhaus Athesia, das ja in den letzten Wochen auf Einkaufstour war. Kurz vor Ostern übernahm das Verlagshaus ja die Sender Südtirol 1, Radio Tirol und die Nachrichtenredaktion Südtirol Journal und nur 2 Wochen später dann auch noch die Sender Antenne, Radio 2000, Radio Edelweiß und das Stadtradio Posen. Damit befinden sich nun rund 90% des deutschsprachigen Privatradiomarktes in Südtirol im Besitz des Medienriesen. Silke Hinterwaldner ist in der Titelgeschichte der Frage nachgegangen, warum denn Michel und Georg Ebner jetzt so viele Radiosender kaufen, welche Folgen das für eine demokratische Öffentlichkeit hat und was ein Meinungsmonopol für Südtirol bedeutet. Andrea Werth hat dazu den künftigen Athesia-Chef Georg Ebner befragt. Im Interview sagt dieser, der Medienmarkt ist unter Druck. Von einem Medienmonopol möchte er aber nichts wissen. Werth hat mit dem künftigen Athesia-Boss aber nicht nur über die jüngste Shopping-Tour gesprochen, sondern auch über die künftigen Strategien und was er denn als nächstes kaufen will. Alexander Aschbacher hat sich mit Nadine Thomaset getroffen, der Vorsitzenden des Landesbeirats der Schüler, und sie hat mit ihr über dieses Schuljahr gesprochen. Ein Schuljahr, das ja gekennzeichnet war von den Protestmaßnahmen der Lehrkräfte. Sprich, es gibt keine Ausflüge, keine Lehrausgänge, keine Projekte mit Fachleuten von außen. Welche Folgen das für die Schülerinnen und Schüler hatte, das lesen Sie in der aktuellen FF. Und abschließend darf ich jetzt noch auf das Porträt in dieser Woche verweisen. Markus Lacher porträtiert Magdalena Pratzner. Die Önologin führt seit einigen Jahren das Weingut Falkenstein in Naturns. Ein Weingut, das ihre Eltern über die Provinzgrenzen hinaus bekannt gemacht haben. 1998 etwa wurde ihr Riesling als erster Wein dieser Sorte in Italien mit den 3 Gläsern vom Gambero Rosso ausgezeichnet. Die Fußstapfen, in die Magdalena Pratzner getreten ist, sind also groß. Aber sie füllt sie, wie Markus Lacher schreibt, mittlerweile mit Bravour aus. Und zudem ist sie seit 2023 auch noch Präsidentin der Freien Weinbauern in Südtirol. Ja, und das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder, wie immer am Donnerstag. Denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie es gut!